Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Martinas Plauderstunde kurz und gut von und mit mir, Martina Frege-Febier. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, also gestorben wird immer. Und manchmal passiert es, dass sich keine Erben finden. Da verstirbt jemand, wird zufällig gefunden und dann wird erstmal ein Nachlasspfleger beauftragt. Dann schaut er und sieht, oh, ich finde hier überhaupt gar keine Eintragungen, aber es handelt sich um zum Beispiel ein doch sehr umfangreiches Erbe. Es gibt kein Testament, es gibt so gar nichts. Und dann sagt dieser Nachlasspfleger, hier komme ich nicht weiter. Und da kommt mein heutiger Gast, besser gesagt, sein Unternehmen ins Spiel. Denn Kutto Röhrig ist Europas ältestes und auch größtes Erbenermittlungsunternehmen und verfügt nicht nur über 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, nein, sie bringen auch noch 130 Jahre Erfahrung mit. Und zu Gast ist heute bei mir der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, Oliver von Forst. Und ich freue mich ganz doll. Herzlich willkommen im Stadtradio Göttingen.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch ganz besonders.
Ich habe es gerade so ein bisschen anmoderiert. Es gibt es tatsächlich, dass es eben zu Todesfällen kommt und es bei so lohnenden Angelegenheiten, man muss ja gucken, ne? Gibt es nicht doch irgendwo jemanden?
Ja, also es gibt eigentlich immer jemanden. Das Gesetz sieht das so vor. Ja. Also wenn jemand so umgefallen ist, gibt es automatisch sofort Erben, auch wenn die unbekannt sind.
Ja.
Es gibt ja verschiedene Ordnungen. Manche sagen Erbordnungen.
Mhm.
Und also die erste Ordnung sind die Kinder, die zweiten sind Geschwister, die dritten sind Cousins und Cousinen und so weiter. Also ja. Sie können immer weiter zurückgehen, im Grunde genommen unendlich.
Ja.
Da hat das deutsche Gesetz keinen Riegel vorgeschoben. In anderen Ländern ist das anders.
Ja.
Wo man einfach sagt, man geht nur bis in die und die Ordnung und dann Schluss.
Ja.
Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie werthaltig ist das Ganze, weil ja. Sie können sich vorstellen, Sie gehen bei einer vierten Ordnung zurück zu den Urgroßeltern.
Ach so, lieber Gott.
Und da haben Sie ja schon mal vier.
So,
und dann sind wir oftmals natürlich in einer Zeit, wo Familien noch sehr kinderfreudig, also gebärfreudig waren, also wo sie viele, viele Kinder hatten. Das kennen Sie vielleicht aus Ihrer eigenen Familie, dass man so feststellt, man selber ist irgendwie, vielleicht hat noch einen Bruder oder eine Schwester.
Nein, ich habe 6 Kinder, ich wollte es nur mal so sagen.
Oder so, ja, das, ne? Und so sehen Sie, was Sie dann alles ermitteln müssen. Ne?
Genau.
Genau, und das kann schon sehr umfangreich sein und dann lohnt es sich einfach nicht, bei einem gewissen Betrag
ja.
In diese Dimensionen vorzudringen ja. und dann ist es aber ganz gut. Also wir jetzt als professionelle Erbenermittler, eine kleine Korrektur zur Zahl. Wir sind 130 Jahre alt, ja,
ja.
Aber wir sind nicht das älteste Unternehmen, aber das größte.
Aha.
Ne, das älter ist ein Konkurrent.
Ja.
Aber,
gut, dann eines der ältesten.
Genau.
Sagen wir es korrekt.
Ja, man muss immer sehr vorsichtig sein, also
ja.
weil es gibt durchaus dann sagen wir mal, Menschen, die einem
die das nicht so gerne hören wollen.
Die das nicht so gerne hören wollen, sagen so, das war aber unlauter, was sie da gemacht haben. Also da haben wir jetzt die kleine Korrektur, entschuldigen Sie dafür. Na, also um das nochmal zu sagen, also tatsächlich, jeden Tag sterben irgendwelche Leute und nicht jeder. Und das, man wundert sich manchmal wirklich, sie haben ein Millionenvermögen und der hat sich nie Gedanken darüber gemacht, was damit passiert.
Das ist erschreckend, oder?
Sehr sonderbar, also wirklich sehr sonderbar. Also das sind ja nun Menschen, die, wo man annehmen müsste, die ihr Vermögen ja auch irgendwie verwalten und sich kümmern und dass es sich vermehrt und nicht weniger wird. Und dann fallen die tot um und die haben sich tatsächlich nicht darum gekümmert,
ja.
Ihre Nachfolge testamentarisch irgendwie zu regeln.
Ja.
So, also wenn wir jetzt nun kein Testament haben, also Sie haben es ja eben angedeutet, Person X ist gestorben, das kann ein Mieter sein in der Wohnung,
ja.
Das kann ein Hausbesitzer sein von bis.
Ja.
Wenn es jetzt ein Mieter ist in der Wohnung und Sie haben also keinen direkten Erben, dann hat jetzt zum Beispiel der Vermieter ja die Möglichkeit, bei Gericht nachzufragen, hallo, ich habe hier Forderungen,
ja.
Gibt es da einen Erben, an den ich mich wenden kann? Und dann ja. sagen die, oh, haben wir nicht.
Ne? Ja.
Und dann bestellen die einen Nachlasspfleger, der soll sich kümmern und der wird dann aktiv. So. Ja. Und jetzt geht er in die Wohnung und sichtet und stellt plötzlich fest, ich habe einen Schlüssel für ein Bankschließfach. Hui. Ich habe diverse Unterlagen, Lebensversicherungen, ja. Beteiligungen, Sparbücher. Der zentriert das alles, der ja. schaut sich das an, der macht ein Nachlassverzeichnis.
Ja.
Sie müssen als Erbe grundsätzlich immer sofort ein Nachlassverzeichnis erstellen. Mhm. Wofür? Fürs Finanzamt.
Natürlich.
Ja, das Finanzamt will sofort wissen, ja, was verdienen. Kommt denn da jetzt auf uns zu? Was kriegen was ist denn unser Anteil? So, nicht? Und das stellt dann der Nachlasspfleger für die noch unbekannten Erben, macht dann eine Zusammenstellung. Und ein Nachlasspfleger hat natürlich wahnsinnig viele andere Aufgaben noch zu erledigen. Das heißt also, wenn eine Immobilie da ist, die Immobilie muss gesichert werden, die muss versichert werden.
Muss auch verwaltet
werden. Muss verwaltet werden. Das heißt also, der hat sehr viel zu tun.
Ja.
Und jetzt soll er auch noch die Erben ermitteln. So. Und ja. dann fängt da so ein bisschen an, die Erben zu ermitteln und sagt dann einfach, das wird mir einfach zu viel. Ich ja. habe so viel auf dem
ja.
Tisch.
Ja.
Es gibt sehr viele Nachlasspfleger, die haben mehrere hundert Fälle im Jahr.
Das muss man sich mal vorstellen.
Und das muss man ja auch bearbeiten. Und dann sagen die sich so, dann nehme ich mir einen professionellen Erbenermittler.
Ja.
Und das sind wir.
Ja.
Und dann kommen wir und dann schauen wir uns erstmal die ersten Unterlagen an, die da sind. In den schlechtesten Fällen haben sie nur eine Sterbeurkunde
ja.
der Person, die gestorben ist. Und dann hangeln sie sich so lang. Da steht ja nur drauf, wann der geboren ist und wo.
Ja.
Und dann bestellen sie den Geburtsregistereintrag.
Ja.
Da stehen die Eltern drin und dann gehen sie im Grunde genommen immer weiter. Also sie müssen dann anfangen zu recherchieren. Und sie müssen natürlich alles recherchieren, was viele Erben, wenn man die irgendwann mal so gefunden hat und hat die am Telefon befragt, die lassen immer diejenigen weg, die so kinderlos verstorben sind. Weil die immer denken irgendwie so, die kriegen ja sowieso, die brauchen wir ja nicht so. Ne? Die brauchen wir alle, also sie müssen im Grunde genommen also diesen kompletten Stammbaum erstellen.
Ja.
Ja, also je nachdem, in welche Dimension sie da vordringen, also ob das jetzt eine dritte Ordnung oder eine vierte Ordnung ist, also habe ich ja eben gesagt, also entweder starten sie bei den Großeltern
ja.
oder sie starten bei den Urgroßeltern und dann fangen sie da an zu recherchieren. Gibt einen Unterschied, sie haben ein quotales System in der ersten, zweiten und dritten
ja.
Ordnung.
Ja.
Das heißt also, jede Erbt nach Quote.
Ja.
Sie fallen morgen tot um. Sie haben keine Kinder. Mhm. Sie haben kein Testament gemacht.
Mhm.
Dann fällt die eine Hälfte auf ihre väterliche Seite und die andere Hälfte auf ihre mütterliche Seite.
Ja.
Jetzt sind ihre Eltern wahrscheinlich schon tot.
Mhm.
Das heißt also, muss ich jetzt nachweisen, dass die Eltern tot sind.
Mhm.
Dann muss ich nachweisen, dass
da hoffentlich nie noch mehr uneheliche Kinder irgendwo umherschwirren.
Das passiert. Das passiert sogar relativ häufig. Und mittlerweile ist es ja auch durch den Gesetzgeber so, dass die gleichgestellt sind. Das war früher nicht so.
Mhm.
Nicht? Und dann gibt es natürlich so diese Information, ja, also mein Vater soll eventuell da noch eine Tochter haben und die heißt Elke, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht so. Ne? Und das
bei eventuell und mit dem passenden Namen gibt es unter Garantie. Und dann ist es nicht nur eventuell, sondern ganz sicher. Aber finden ja. Sie mal unter Millionen von Elkes die Elke.
Ja, also das, selbst wenn Sie jetzt die Elke finden, ja,
ja.
und durch einen guten Zufall haben Sie herausgefunden, wer die Elke ist.
Mhm.
Und dann muss die Elke ihren Geburtsantrag vorlegen, weil es ist wichtig, dass da drauf steht,
wer der Vater ist.
Dass die Vaterschaft anerkannt worden ist, weil sonst hat Elke nämlich Pech gehabt.
Macht die gebacken.
Genau, sie müssen im Grunde genommen die Abstammung jeder einzelnen Person zum Erblasser urkundlich belegen.
Ja.
Das muss dann nachher für den Rechtspfleger, der ja bei Gericht sitzt
ja.
und der den Erbscheinsantrag nachher prüft,
ja.
den wir vorbereiten
ja.
für die Erbengemeinschaft.
Ja.
Das ist das Praktische, weil wir kümmern uns dann nachher auch tatsächlich um alles.
Ja.
Während wenn sie das als Erbe versuchen, alleine zu machen, das probieren manche.
Scheitert man an sämtlichen Hürden, die uns so in
Scheitern sie zum Beispiel vielleicht daran, ja. dass sie die väterliche Seite nicht kennen.
Ja.
Ja?
Ja.
Da müssten sie selber anfangen zu recherchieren.
Ja.
So. Es ist nicht immer möglich, einen Teilerbschein zu machen. Es kommt auf die Konstellationen an. Also sobald eine Immobilie im Spiel ist,
ja.
muss es einen Vollerbschein geben.
Ach. Du lieber Gott.
Genau, weil da sagt dann der Rechtspfleger, ich will die alle befragen, ob die Immobilie verkauft werden darf.
Ja.
Ne, sie können nicht einfach nur einen Teil Erbschein machen und dann sagen sie, jetzt verkaufen wir mal da die Immobilie. Ja. Und muss man immer schauen, wie kann man den Nachlassfall in irgendeiner Form, wie gestaltet er sich, wie kann man den abwickeln, was brauche ich? Es ist immer die eine Sache, die Erben zu ermitteln, und die andere Sache ist dann, den Fall abwickelbar zu machen.
Also, wenn man denn dann so Erben sucht und ermittelt, Sie haben es ja schon gesagt, ermittelt, muss man ja eine gewisse Leidenschaft mitbringen, nämlich für Ahnenforschung. Die ist Ihnen ja sozusagen ins Blut.
Ja, also, genau.
Lieben Sie schon seit Ihrer frühesten Jugend, ne?
Genau.
Kann das sein?
Ja, das stimmt, genau. Ja, ja. Also das kam natürlich daher, dass irgendwann mal Mitschüler mich gefragt haben, du heißt ja nur ein bisschen anders, ja. Und habt ihr denn jetzt auch ein Schloss und,
ja.
Und hatte die Ritter in der Familie und so, nicht? Und dann, ich war dann noch so unbedarft, und dann habe ich natürlich meinen Vater gefragt, und er hat dann gesagt, so, ja, so und so. Und dann habe ich mich also damit mal mit unserer Familie erstmal auseinandergesetzt. Das mache ich seit meinem 15. Lebensjahr.
Ja.
So. Und unsere Familie ist urkundlich das erste Mal im 13. Jahrhundert erwähnt, also schon relativ alt.
Wow.
Es gibt sogar einen Kreuzritter.
Nein!
Der unter Friedrich Barbarossa mit gekämpft hat in Damier. Und das ist natürlich dann ganz spannend. Also ob der wirklich zu unserer Familie gehört, ist nicht so ganz klar. Also weil der natürlich jetzt nur namentlich erwähnt ist. Der hat also eine Urkunde und mit unterschrieben, aber da hängt sein Siegel hängt nicht dran. Also kann man das jetzt so genau nicht sagen. Aber der hat den schönen Namen Forast als Vornamen.
Mhm.
Forast von Forst. Und das ist natürlich schon mal, finde ich, passt. Ja, so. Genau, also ich mache das schon relativ lange, bin aber erstmal so ein bisschen wie die Mutter zum Kind auf Umwegen zur Erbenermittlung gekommen. Ich habe 2009 habe ich mich selbstständig gemacht mit Familienforschung.
Ja. Yeah.
Und dann habe ich das angeboten, und das ist so kein besonders einträgliches Geschäft, weil viele Leute wollen einfach nicht viel Geld dafür ausgeben. Und denen reichen auch so, sagen wir mal, so minimale Auskünfte, und man muss doch auch, je weiter sie zurückgehen, also da sind wir jetzt weit entfernt von der Erbenermittlung, weil in der Familienforschung gehen sie ja auch ins 18. Jahrhundert, und wenn sie sogar noch weiter zurückkommen können, noch weiter zurück.
Ja.
Und dann werden die Informationen, die sie bekommen, werden immer dünner. Das heißt also, wenn sie jetzt eine Maria Müller suchen,
ja,
die in einer bestimmten Pfarrei ungefähr um 1770 geboren ist, und stellen dann fest, dass es alleine drei gibt, können Sie nicht sofort sagen, welche ist es denn?
Ja, genau.
So, und dann fangen Sie an mit Querrecherchen, und das ist dann einfach für viele Privatpersonen zu aufwendig. Dann sagen die mir, da habe ich keine, suchen Sie sich eine aus. So, ne?
Toll.
So. Ja. Und dann fragte mich irgendwann mal ein befreundeter Rechtsanwalt, der sagte, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich dann gesagt, so, ja, ich mache jetzt Familienforschung. Also sagte Oliver, da kannst du auch kein Geld mit verdienen. Du musst Erbenermittlungen machen. Und dann, oh, was ist das denn? Ja, dann mach dich mal schlau, so, nicht? Und dann habe ich mich schlau gemacht, und dann habe ich dann gedacht, das ist ja spannend, ne? Erbenermittlungen. Und ich stelle auch tatsächlich fest, wenn man auf einer Party ist und irgendjemand fragt sie, was machen Sie denn beruflich? Ich bin Erbenermittler, ne? Oh, das ist ja spannend.
Ja.
Dann können Sie mich doch bestimmt bald auch mal als Erben ermitteln. So, ich sage, ja, so einfach ist das nicht, aber es könnte sein, so, dass irgendwann mal ein Erbenermittler auf Sie zukommt. Naja, und seitdem mache ich jetzt seit 2010 mache ich Erbenermittlungen.
Ja.
Es ist hochspannend, es ist eine Mischung aus Familienforschung, Detektiv.
Ja.
Dann ist, was ich hochspannend finde, ist, Sie tauchen ja nun direkt in eine sehr private Atmosphäre ein.
Yeah.
Also wenn ich Sie ermittelt habe, dann habe ich also vorher recherchiert.
Mm-hmm.
Ich weiß, wie Sie heißen. wann sie geboren sind und wo, wen sie geheiratet haben.
Lauter schlimme Sachen.
So, also. Wer ihre Eltern sind, ob sie Geschwister haben. Also ja. In den besten Fällen habe ich also schon einen richtig, also einen kleinen Stammbaum vor mir,
ja,
der mir zeigt, wo sie stehen, ja, in meinem großen Fall. Ja. So, und jetzt rufe ich sie an, sie kennen mich gar nicht. Also ja, wir schreiben immer eigentlich erst Briefe. Also von daher. Aber jetzt telefonieren wir miteinander. Also ich schreibe ihnen einen Brief und dann gehe ich so zurück zu ihren Großeltern und dann sage ich, wir suchen die Abkömmlinge von. Dann schreibe ich ihren Großeltern da rein mit den Daten, wann die gestorben sind, wann die geheiratet haben. Dann schreiben wir da rein, aus deren Ehe geschlossen dann und dann da. Und da ist also eine Tochter hervorgegangen und das müsste ihre Mutter sein. Und deswegen nehme ich heute mit ihnen Kontakt auf und dann seien sie doch mal so lieb und melden sich bei mir. Und jetzt rufen sie mich an und sagen sie, oh, Herr von Voss, das ist ja spannend, das stimmt alles, ne? Ich bin das. Was geht's denn hier,
genau,
so, ne?
Ja, jetzt gut, was jetzt, kann jetzt, ich kriegen? Und genau, dann stellt ja, sich raus, da.
Ja, das ist also natürlich immer die
Hürden noch.
Genau, das ist natürlich immer die erste Frage. Also für uns als Erbenermittler ist, sagen wir mal, die Summe X relevant, ne? Also ja, ich sag jetzt mal so, ein Erbenermittler kann ab 25.000 Euro, können sich schon arbeiten, wenn es eine kleine dritte Erbordnung ist.
Ja.
Eine vierte Ordnung ist da, geht gar nicht. Ja. Also da müssen sie schon ein bisschen mehr Nachlass haben. Aber wenn die Familie natürlich so sich nach unten so aufdröselt, ich habe ja eben gesagt, das quotale System,
ja,
dann kann es natürlich sein, dass bei Ihnen jetzt persönlich nicht so wahnsinnig viel ankommt. So, ne? Also, und dann kommt dann auch die Enttäuschung und dann irgendwie so, ach, das lohnt sich ja gar nicht für mich. So, ne?
Ich das schon höre.
Und dann sage ich dann immer irgendwie so, Sie müssen aber auch gar nichts dafür machen.
Ja.
Ich sage, jetzt stellen Sie sich vor, ich schelle bei Ihnen an der Tür und ich habe 1.000 Euro in der Hand.
Ja.
Und sage so, guten Tag,
ja,
ne, Frau Müller, ich habe hier 1.000 Euro, wollen Sie die geschenkt haben?
Ja.
Und dann sagen Sie zu mir so, ach, das lohnt sich
das
doch
lohnt
gar
sich
nicht.
Nicht.
Also für 1.000 Euro, was soll ich mir für 1.000 Euro denn schon kaufen? So, ne?
Ja, dann kannst du
so,
es doch spenden, du Dusselige.
Ja, genau.
Gute.
Ja.
Entschuldigung. Ja.
Das sagen wir natürlich nicht, aber das sind natürlich auch Möglichkeiten.
Ja.
So, ne? Und was, sagen wir mal, das Erste, was ich natürlich toll finde, ist, wenn jemand sich überhaupt bei mir meldet. So,
ja,
er hat dann nun die Möglichkeit, es steht ja nun auf dem Brief auch alles drauf, also unser Firmenname, Handelsregisternummer, Eintrag, man kann auf unserer Homepage sich schlau machen. Jetzt haben sie sich das alles angeguckt und haben gesagt, das scheint seriös zu sein. Also den rufe ich jetzt mal an. So, ne? Und dann erkläre ich ihnen halt, um was es geht, wer gestorben ist, ja, wie hoch der Nachlass ist und was auf sie entfällt, wenn ich soweit bin. Also ich kann immer nur sagen, nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen bekommen sie ein Achtel, sage ich jetzt mal. Das kann sich aber noch ändern, weil ich noch nicht alle kenne.
Ja.
Und wir nehmen immer, sobald wir einen Erben gefunden haben, Kontakt mit ihm auf. Warum? Um auch die Ermittlungen etwas zu beschleunigen.
Ja.
Weil wir stellenweise, also zum Beispiel Göttingen ist hier ganz großartig, was die Bearbeitungszeiten beim Standesamt angeht, es dauert Wochen, also wirklich Wochen, die sind heillos ausgelastet.
Sind sie.
Und das hat man aber auch bei Berlin oder sonst irgendwo.
Ja.
Also sie warten stellenweise wirklich sehr, sehr, sehr lange.
Ja.
Und darum ziehen sich diese Ermittlungen dann auch in die Länge.
Ja.
Also wenn Sie eine kleine Erbordnung haben, wo Sie nicht so viel recherchieren müssen, kann es ein bisschen schneller gehen. Aber man ist manchmal oft ein Jahr alleine nur dabei, um zu recherchieren. Das kann sich dann ausdehnen. Wir haben schon Nachlassfälle bekommen von einem Nachlasspfleger. Der hat bis dato selber ermittelt. Das war auch einer meiner größten Fälle. Und der hatte selber 13 Jahre ermittelt.
Um Gottes Willen.
So, und jetzt war einer der Erben, den er schon gefunden hatte, war
inzwischen
schon
auch verstorben.
90.
Ach so, ich dachte auch schon verstorben,
so,
weil auch das kann ja passieren bei so langen Ermittlungen, oder?
Da, absolut, das kann Ihnen sofort passieren.
Ja, vor lauter Schreck, dass man
Also das hoffe ich doch jetzt mal nicht, dass einer tot umfällt, weil ich ihn angeschrieben habe.
Ja.
Nein, aber was dann manchmal zu Verwirrungen. Wir hatten also einen Fall, da ging die Reise nach Rumänien.
Ach.
Und wir haben eine Erbin gefunden, haben die angeschrieben.
Ja.
Und zeitgleich, wo ich den Brief geschrieben habe, ist die verstorben. Oh. Und jetzt kam bei deren Familie halt eben dieser Brief an. Mhm. Und das fanden die ganz suspekt. Ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Also ja. Das Doofe war natürlich, dass die nicht reagiert haben. Ah. Ich nicht wusste, dass die gestorben ist.
Ja.
Und ich konnte nicht darauf reagieren.
Ja.
Also wenn irgendwas doof ist, ich habe ja keine Glaskugel vor mir, ja. Ich kann ja nicht sehen, ja. Warum was doof ist. So,
ja.
Ne? Es gibt Situationen, da sind, ich sage jetzt mal, Erben traumatisiert.
Ja.
Warum? Weil die in der engen Verwandtschaft einen Nachlassfall hatten und der ist ganz doof gelaufen.
Ja.
Man hat sich mit den Geschwistern gestritten, um Geld, um ich weiß nicht was. Und jetzt kommt das Ganze wieder hoch.
Ja.
So, jetzt kriegen sie plötzlich so ein Schreiben, sie sind wieder Erbe irgendwo geworden. Und sie wissen ganz genau, meine Geschwister auch. Jetzt soll ich mich mit denen auseinandersetzen nochmal?
Das will ich nicht.
Da habe ich überhaupt keine Lust drauf.
Ja.
So, ne? Die wissen aber natürlich noch nicht, ich weiß es auch noch nicht, aber die wissen natürlich nicht, wir kümmern uns um alles.
Ja.
Also keiner muss sich mit seinen Geschwistern auseinandersetzen.
Ja.
Wir machen alles, das heißt also, es müssen ja nur die Urkunden beschafft werden in dem Fall dann. Also der muss sich nicht mit seiner Schwester oder seinem Bruder auseinandersetzen. Und nachher, wenn der Erbschaftsantrag dann eingereicht wird, auch nicht. Wenn das Erbe ausgekehrt wird, dann auch nicht. Also man kann das den Erben durchaus erklären. Ich muss nur immer wissen, wo ist der Hase im Pfeffer,
sag ich jetzt mal.
Ne? Wo dann liegt's? Also warum will einer was nicht? Ne?
Ja.
Und es gibt manchmal, wenn ich so Leute dann am Telefon habe, also wenn ich von denen eine Nummer habe, sehr gut.
Hurra.
Hurra, wenn ich Hurra habe, ist aber natürlich in der heutigen Zeit, steht ja kaum noch einer im Telefonbuch.
Ja.
Und dann haben sie nur eine Adresse, die wir dann auch nur durchs Meldeamt bekommen haben, dann können wir nur schreiben. Aber wenn ich eine Telefonnummer habe und die anrufe, kommt natürlich manchmal so eine Aussage wie, da habe ich kein Interesse dran.
Ja, genau. Also, und da muss ich jetzt gleich mal einhaken, liebe Hörerinnen und Hörer. Das liegt natürlich auch daran, vielleicht ist es auch Ihnen schon so gegangen, Sie machen Ihr E-Mail-Postfach auf und da steht drin, dass Ihnen irgendjemand aus den USA 4,3 Millionen vererbt hat und Sie sollen dann aber erstmal irgendwas zahlen.
Genau, ja.
Solche Briefe bekommt man auch.
Ja.
Und um Sicherheit zu haben, ob es denn dann rechtmäßig ist oder nicht, sollte man, wie bei Ihnen, einfach mal zum Telefonhörer greifen und entsprechend Sie bzw. Ihr Unternehmen kontaktieren, dass man von Ihnen einen Brief erhalten hat. Man kann auch vorher erst noch mal im Internet recherchieren, gibt es die wirklich? Oh, die gibt es? Okay, dann rufe ich da jetzt mal an und frage, ob der Brief wirklich von denen gekommen ist.
Ja, also,
so, ne? Weil diese Problematik haben wir.
Haben wir, muss ich aber dazu sagen, die sind schon, ich habe tatsächlich mir so einen Brief schon mal angeschaut, weil die Freundin meiner Schwester sowas bekommen hat aus Kanada. Und die hat einen relativ ungewöhnlichen Familiennamen, das muss man schon sagen. Es ist nicht Müller-Meyer-Schulze. Aber da steht dann einfach drin, hallo, ich bin Rechtsanwalt und hier ist Herr so und so gestorben und der hat eine Lebensversicherung in Höhe von 4 Millionen kanadischer Dollar. Die wurde nicht abgerufen und ich biete Ihnen das jetzt hier an, dass ich das für Sie regle, weil Sie heißen ja auch so und dann teilen wir uns das. So, ne? Und dann schicken Sie mir, dann kommt nämlich genau das, damit ich hier tätig werden kann, brauche ich also erstmal
8.000 Euro.
Genau, und dann schicken Sie mir mal 1.000
Euro
oder sowas, so, ne? Und dann denken Sie natürlich, naja, so 1.000 Euro Einsatz und dafür kriege ich 2 Millionen, ist ja auch super, das lege ich direkt mal los. Und wenn Sie jetzt den Namen googeln, also den gibt es dann tatsächlich.
Ja.
Interessant war dann schon, dass der Brief nicht in Kanada aufgegeben worden war, sondern in Frankreich.
Ach, guck.
So, ne, das konnte man dann am Poststempel sehen. Und das ist natürlich Mumpitz. Ne?
Ja.
Also die Briefe, die wir schreiben, da schreibe ich detailliert rein, wie sie mit wem verwandt sind.
Ja.
Und ich schreibe ja auch die Daten rein. Also das können Sie ja selber sofort recherchieren. Also Sie wissen ja, wann Ihre Eltern geboren sind oder wann die verstorben sind.
Ja,
also sagen wir mal, bestmöglich sollten Sie das wissen.
Ja, ja.
Und dann wissen Sie ja auch, okay, der weiß Sachen, Das wird schon Hand und Fuß haben. Genau.
Genau. Also und, ich kontaktiere ihn mal und schweige eben nicht stille und denke, zerreiße ich Mülleimer, ist wieder nur so ein Fake-Ding.
Sie können auch definitiv, also manche Leute sind auch unsicher und dann sagen wir denen, haben sie irgendjemanden in ihrem Bekanntenkreis, einen Notar, einen Rechtsanwalt oder sonst irgendwas. Legen Sie denen das vor.
Ja, genau.
Zeigen Sie denen das. Die prüfen das und können dann sagen so, ja, das Unternehmen gibt es.
Ja.
Und das ist, es gibt Erbenermittler, ne? Also,
ja.
Wenn Sie das allererste Mal in Ihrem Leben mit einem Erbenermittler zu tun hatten, dann gucken Sie genauso dumm aus der Wäsche wie ich, als man mir gesagt hat, wer doch Erbenermittler. Also, das, nicht? Also, oh, das gibt es, interessant.
Ja. So, ne? Und dabei haben Sie ja eigentlich mal Geografie und historische Geografie studiert.
Genau. Ja, genau. Geografie, also ich wusste nach der Schule überhaupt nicht, was ich machen sollte. drei Tage nach dem Abitur wurde ich direkt eingezogen zum Bund. Ja. So, und dann war 18 Monate
Bundeswehr. Das gab es damals noch, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es bald wieder.
So, ja. 18 Monate. Und das hat mir richtig gut getan.
Das schadet gar nicht. Also man lernt auch mal Strukturen und Ordnung und Dinge, die Mama zu Hause vielleicht auch immer abgenommen hat. Wollte es mal so sagen.
Nee, Mama hat das schon gut vorgesorgt.
Die hat schon.
Ja, ja. Da steht das Bügelbrett und hier ist das Bügeleisen. Ich bin nicht deine Plättfrau. Ja, ja. Gott hab sie selig. Ja, genau. Nein, aber tatsächlich bei der Bundeswehr, ich habe in einem Ausbildungszentrum gearbeitet, wo Reserveoffiziere ihre Übung gemacht haben, um den nächsten Grad
zu
erlangen. So.
Ja.
Das heißt, es war viel Technik und danach gab es immer eine Übung im Feld. So, und ich habe mit dem Versorgungsfeldwebel da, für den war ich zuständig oder mit dem habe ich zusammengearbeitet. Das heißt also, die verändern sich ja auch körperlich. Das heißt, die haben ihren Seesack zu Hause und kommen jetzt da an, stellen fest, so, passt alles nicht mehr, muss also alles ausgetauscht werden, andere Größen. So, also dann hat man die erstmal wieder auf Vordermann gebracht, dass sie wieder in ihr Grünzeug passen. Und wie es dann so wollte, hat mein Feldwebel, der mein Chef da war, sich beim Fußballspielen kompliziert das Bein gebrochen, fiel also aus und dann hat er zu mir gesagt, VV, das war mein Spitzname da, VV, komm mal ran, du machst das jetzt hier alles, ne? Du übernimmst jetzt meinen Job, ne? Und dann hatte ich den Job da.
Ja.
Und das war toll. Also das hat erstmal richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen, also so ein bisschen mit zu organisieren. Und großartig war natürlich, jetzt muss ich ein bisschen Eigenlob, so. Da musste nachher die ganze Kaserne antreten und ich kriegte eine öffentliche Belobigung.
Oh.
Nicht? Also dann treten sie einen Schritt nach vorne und dann steht wirklich die ganze Kaserne hinter ihnen und dann sagt dann einer, also was sie jetzt Tolles geleistet haben und leider kriegte ich also keine Fritte mehr hier oben drauf, ich weiß. Also nur Obergefreiter, also Hauptgefreiter, das war nicht im Budget vorgesehen, aber ich kriegte die Belohnung. Also Bundeswehr ist, mir hat das wirklich sehr gut getan, genau. Ja, ja.
Lieber Herr von Forst, ich weiß gar nicht, wie ich es Ihnen sagen soll, aber unsere Plauderzeit ist schon rum.
Oh.
Das ging schnell, ne?
Absolut.
Wir haben noch gar nicht so richtig, wir waren noch gar nicht richtig warm, ne?
Ich bin gerade warm geredet. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geplaudert.
Überhaupt gar nicht. Es war hochinteressant und spannend. Insbesondere, weil Sie uns mal so einen kleinen Einblick gewährt haben, wie das denn so ist, wenn man denn dann seinen Nachlass nicht geregelt hat. Und genau das möchte ich eigentlich nutzen. Doch die Hörerinnen und Hörer nochmal daran zu erinnern, doch bitte in irgendeiner Form Ihren Nachlass zu regeln. Sei es, dass Sie ein handgeschriebenes Testament in die Schublade legen. Noch besser ist es natürlich, das beim Notar oder im Nachlassgericht zu hinterlegen, damit alles seinen Gang hat. Damit, ich will Sie natürlich nicht arbeitslos machen. Also,
ein wichtiger Punkt gerade, vielleicht noch ist, was viele kinderlose Ehepaare, glaube ich, vergessen. Wenn der eine stirbt, erbt nicht nur der Ehegatte, der Hinterbliebene, sondern wenn der Geschwister hat oder noch lebende Eltern, erben die mit.
Ja, deshalb ist ein Testament einfach ganz wichtig.
Genau, also da kann man immer, sei es ein Berliner Testament und man überlegt sich gemeinschaftlich vielleicht auch noch einen Folgeerben und wenn der dann vielleicht noch sterben sollte, den auch noch, also so, dass man sozusagen bedenke das Ende einfach.
Ja.
Ne? Also guck.
Nee. Apropos, wie ist das in Deutschland? Dürfen da auch Haustiere? Wie war das bei Karl Lagerfeld? Da hat ja Choupette hat ja doch ganz viel geerbt, diese Katze.
Das, da
bin Wobei ich
jetzt,
glaube, dass
da
das
jetzt
eher unsicht, derjenige
glaube,
war, der sie gepflegt hat, die Choupette.
Also Sie können sicherlich vielleicht ein Vermächtnis für jemanden aussprechen, dass Sie sagen, also meine Nachbarin kriegt 30.000 Euro
Wenn
mit
sie
der
sich
Auflage,
um meinen,
sich um meine... Um einen Wellensittich zu kümmern oder so. Also, ne?
Ja.
Zum Beispiel.
Ja.
Die liebevoll um den Wellensittich zu kümmern.
Ach, lieber Herr von Post, eigentlich müssten wir noch ein zweites Mal plaudern,
um wirklich
alles abzuarbeiten,
ja,
was denn dann so im Nachlassbereich so möglich, nötig und auch so erlebt werden kann.
Absolut.
Da müssten wir, glaube ich, nochmal drauf zurückkommen, auf solche Erlebnisse.
Ja.
Nichtsdestotrotz, jetzt als Aussage erstmal, bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, kümmern Sie sich darum, damit genau solche Fälle nicht eintreten. Ich darf einfach nur sagen, danke, danke, danke. Weil, was die Hörerinnen und Hörer nicht wissen, sie sind extra aus Aachen nur zu mir gekommen.
Das stimmt, ja.
Um mit mir zu plaudern hier
genau.
In Göttingen. Toll.
Ja.
Vielen lieben Dank,
weil
es ist ein wichtiges Thema. Das muss man einfach mal sagen. Es wird leider immer wieder unterschätzt und deshalb toll. Danke.
Gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie gerne mehr Informationen, egal über welches Thema haben möchten, schauen Sie einfach auf unserer Homepage stadtradio-göttingen.de. Da hat die Redaktion für Sie immer die neuesten Informationen aus ganz Südniedersachsen für Sie bereit. Abonnieren Sie gerne unseren WhatsApp-Kanal. Sie wissen ja, Sie empfangen uns auf der 107,1 oder aber dem Livestream und natürlich sind wir auch über DAB Plus zu hören. Gleichzeitig gibt es auch einen neuen Instagram-Kanal mit Bürgerfunk-Göttingen finden Sie, beziehungsweise Bürgerfunk-Stadtradio finden Sie, die reinen Bürgerfunksendung. Sie können so viel entdecken, wenn Sie einfach mal auf unserer Homepage gucken. Ich persönlich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören bei Martinas Plauderstunde kurz und gut. Bleiben Sie bis dahin bitte gesund und bleiben Sie interessiert, denn ich freue mich sehr auf Sie. Bis zum nächsten Mal, Ihre Martina Frigge-Fehlwier.